Mit.
You are so beautiful.
Wir haben gerade geguckt, ob wir gut aussehen gut vor der Kamera. Wir haben
gerade über männliche Eitelkeit diskutiert.
Ja, bist du eitel?
Eigentlich, ja, meine Frau sagt immer, ich sei wahnsinnig eitel.
Echt jetzt?
Und ich sage einfach, ja, und ich sage einfach, ich will jetzt nur nicht mit der Spaghetti unter der Brille irgendwie aus dem Haus gehen. Oder ich bin halt so
selbst bisschen, die wird dir stehen.
Ein bisschen trottelig. Ich wollte, hatte immer ein Lebensziel. Ich wollte gerne ein vertrottelter Professor sein. Das habe ich hingekriegt.
Was jetzt? Echt?
Ja, war immer, wollte immer so ein bisschen zerstreut sein und das habe ich tatsächlich hingekriegt.
Jerry Lewis, der verrückte Professor. Na, immer an
so,
Silvester.
Nein, nein, eher so professoral vergreist.
Boah.
Das ist irgendwie... War immer schon wie irgendwie als junger Mensch schon gedacht, ja.
Ja, so ein bisschen Eitelkeit muss sein. Ich meine, ich will auch nicht wie so ein. Ja.
Echt? Ne? Sind wir eitel?
Nee. Also nicht?
Was sagt denn deine Frau über deine Eitelkeit?
Oh Gott, zum Glück ist sie nicht hier.
Komm, pack aus. Tritt näher, mein Guter.
Naja, sie sagt, Ümit, ich wäre auch gern so ein bisschen so wie du, wenn es darum geht, sich selbst zu beurteilen.
Also, Steffi, du wirst doch nicht so aussehen wie Ümit,
um Gottes Willen. Nicht so aussehen. Aber ich sag mal den Unterschied, wenn wir jeweils früh ins Bad kommen und gucken in den Spiegel. Also ich schaue schon fertig aus. Ich weiß, dass es eigentlich so ist, aber ich sehe im Spiegel einfach jemand anderen wahrscheinlich. Ich sage mal, wow, Ümit. Du rockst das heute, ja, guck dir das mal an.
Im Moment haben wir nur Menschen um mich rum, von denen ich denke, könnt ihr mir nicht sagen, was ihr geraucht habt und wie ich das kriegen kann?
So ähnlich sagt es die Steffi, genau so ähnlich sagt sie, sagt sie, ah, Ümit, dieses Gen brauche ich auch.
Genau, wo kriege ich das bitte? Ich möchte das gleiche essen wie die.
Ja, vielleicht liegt es daran, dass es ja auch vielleicht, weil, na doch, ein bisschen eitel bin ich schon, aber mir ist es nicht so wichtig. Weißt du, mir gehen die Haare hinten am Kopf aus, ich war schon immer der Kleinste, aber das hat mich nie in meinem Leben gestört. Nie.
Naja, klar. Irgendwann musste ich mit den Dingen, die nicht zu ändern sind, einfach anfreunden. Also das meine ich nicht.
Ja. Nein, meine Mama sagt schon immer, Mensch, Ümit, in der Türkei kannst du Haarverpflanzung machen, das kostet immer so viel. Sag ich, ja Mama, ich habe keine Zeit.
Ja. Wunderbar. Viele Grüße an Mama Ümit. Ich kenne sie ja nicht, aber ich danke ihr für ihren Sohn.
Ja, das ist schön. Das gebe ich ihr so weiter.
Ja, sie hört es ja vielleicht.
Ja, da macht sie gleich wieder ein Blechbörek für dich wahrscheinlich. Einfach mal so, weil sie sagt, oh, das ist schön.
Das ist gut. Ja. So, und jetzt mal Butter bei die Fische. Oha. Wir sind ja hier zum Arbeiten und nicht zum Rumschinken.
Ich habe
Kuckuck noch
komm,
mal.
Komm drum rum.
Ümit, du bist der große Yachtmaster jetzt gerade.
Jetzt bin ich schon wieder reingewachsen.
Ja, klar. Wie wichtig ist denn so Seglersprech für dich an Bord? Setzt du das richtig ein? Sagst du, wenn du eine Crew hast oder wenn du jetzt zu Emilia, was sagst du deiner Tochter? Sagst du Backbord oder sagst du rechts?
Ich sag Backbord.
Also, sagst du Pütz oder sagst du Eimer?
Da muss ich leider Eimer sagen.
Sagst du Scheuern oder Schamfielen?
Scheuern.
Ah ja. Sagst du...
Ich rede immer noch mit meiner Tochter, ne?
Sagst du Wuling oder Durcheinander?
Ey, was geht denn heute mit dir? Ja, Wuling oder Durcheinander?
Wenn du mit Emilia redest.
Ja, da sage ich natürlich Durcheinander.
Okay, also du hast jetzt, wir haben jetzt vier Fragen gestellt und du hast nur bei einer gesagt, da benutze ich die Seemannssprache.
Ja.
Bei drei anderen benutze ich eigentlich so die alltägliche Umgangssprache.
Genau, weil ich eine eindeutige, also für mich jetzt eine eindeutige... Message rüberbringen wollte.
Ah ja, und du sagst, die Seglersprache ist eigentlich nicht so eindeutig? Also,
doch, die ist sogar auf dem Boot also sehr eindeutig, wenn ich sie verstehe. Ne?
Ja, genau. Also der Mythos, den ich heute auspacken will mit dir, wie ein großes Weihnachtsgeschenk ist, Seglersprech, braucht's das denn wirklich?
Das wird lustig.
Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Uzun.
Also, ich sag dir was. Seemannsgarn ist der Stoff, aus dem man Träume spinnt.
Ja, aber wir reden heute noch nicht über Seemannsgarn.
Weil
Seemannsgarn sind so...
Das ist ein Spruch, den habe ich erfunden vor ein paar Jahren. Ich habe jetzt gedacht, das passt leicht thematisch dazu.
Ja.
Seemannsgarn.
Schon
Mythen. Sind ja Mythen.
Ich glaube, jetzt reißen wir mal das Steuerrad rum und lenken wieder aufs Thema.
Okay, also Backbord oder Pütz.
Ja, genau. Backbord oder Pütz, Wuling oder Durcheinander. Nein, Backbord oder Pütz. Also Backbord oder links oder Wuling oder Durcheinander. Oder sagst du Scheuern oder Schamfielen? Oder sagst du Pütz oder Eimer? Oder ich könnte die Liste auch noch verlängern.
Und also ich sage schon Pütz, aber zu meiner Tochter würde ich tatsächlich Eimer sagen.
Und zu Steffi?
Und zu Steffi würde ich Pütz sagen. Okay, sie wird mich wahrscheinlich mit großen Augen anschauen.
Womit wir wieder bei der Frage wären, was hast du heute geraucht? Okay. Wie komme ich denn auf den Mythos? Also ich verdanke ja immer viel unseren Hörerinnen
genau, und da kam
Hörern.
Doch mal was, ne?
Da kam was, nämlich die Nina hat zu einem Post früher mir geschrieben und hat gesagt, wir haben da den Ausdruck römisch-katholisch
genau.
verwendet.
Genau.
Und Nina schrieb mir dazu, und da war ich etwas irritiert, der Ausdruck römisch-katholisch anlegen, den sie, damals war man noch per sie, aber mittlerweile sind wir ja vier E-Mails weiter und sie hat auch weitere Mythen beigetragen. Der Ausdruck römisch-katholisch anlegen, den Sie im Podcast ja öfter benutzen, triggert mich irgendwie im Hinblick auf die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche. Vielleicht könnten Sie als Vorreiter da einen neuen Namen erfinden. Vielleicht geht es aber auch nur mir so, da es anscheinend rein regional bedingt hergeleitet wird und keinerlei angrüchigen Hintergrund hat. Jetzt muss ich aber sagen, Nina, bei römisch-katholisch habe ich mich eigentlich als Historiker selber immer gefragt, was soll denn das? Wieso? Was hat denn, was hat denn Anliegen mit Religion zu tun? Klar ist Anliegen eine Glaubensfrage oder wenn man geschwollen daherredet, sagen wir auch mal, ist es meine Philosophie das? Aber
darf ich als Moslem überhaupt römisch-katholisch anlegen?
Du darfst. Also für dich gibt es eine Absolution.
Eine Absolution.
Ja, du bist...
Ich habe
exkulpiert,
also das ist
nicht
gut.
Aus der Kirche exkommuniziert, sondern du bist exkulpiert, entschuldigt und du darfst
das. Das ist fein.
Du darfst römisch-katholisch anlegen. Und das Zweite, wie ich auf diesen Mythos kam, war, ich schreibe ja gelegentlich für eine Segelzeitschrift in Deutschland, es ist keine kleine Zeitschrift und ich habe mich irgendwie am Anfang, das ist schon einige Jahre her, dass in jedem Artikel musste in dieser Zeitschrift das Wort bunkern vorkommen. Also wir müssen noch Lebensmittel bunkern. Wir müssen noch Wasser bunkern.
Echt jetzt?
Wir müssen noch, ja, das Wort bunkern war also hoch im Kurs, weil also ohne bunkern ging da gar nichts. Und das ist so, ja, ich habe mich dann immer gewundert, weil das Wort hat in meinen Ohren jetzt, da bin ich jetzt Nina-mäßig drauf.
Ich nutze das auch
immer
oft.
Etwas Kriegerisches, ja. Hm. Bunker ist irgendwas, was Schutz gibt. Aber tatsächlich habe ich da mal nachgeschlagen und das kommt also vom Coal Bunker im Englischen, also dieser Vorratsraum auf der Dampfschifffahrt. Der Coal Bunker waren riesige Räume, in denen Halden von Kohle gelagert waren. Klar, die Dinger mussten ja riesige Mengen die Titanic, also riesige Kohleberge mitschleppen, um überhaupt aus dem Hafen erstmal rauszukommen. Und bis der Kessel angeheizt war, hat es ja auch immer einen Tag gedauert. Also, aber trotzdem, das Wort bunkern fand ich also immer merkwürdig. Aber irgendwie hab mich das Thema dann angefixt, Nina. Das ist tatsächlich so, mit dem römisch-katholisch der Sache mal auf den Grund zu gehen. Und ja, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Römisch-katholisch gibt natürlich verschiedene Hypothesen dazu. Also manchmal legt man ja rückwärts.
Lass mich mal raten.
Gute Idee.
Lass mich mal raten. Weil das finde ich finde es ja, oh, das wird eine schöne Folge. Du hast bestimmt noch ein paar, ich habe nämlich auch ein paar Wörter, wo ich mir denke,
ja,
wieso heißen die so? Also gut, römisch-katholisch. Römisch-katholisch, irgendwas mit, hat das was mit dem Kreuz zu tun? Also die Muring ist irgendwie...
Ich könnte, welches Schweinerl wolltest denn? Dann stehe ich hier einen Schweinerl auf. Für alles, was du richtig machst, gibt es 5
okay.
Euro rein.
Nee, nicht, dass ich am Ende, nicht, dass es dann auch Minus gibt und ich habe dann nichts
mehr. Gibt eine neue Segelhose mit 17 Zippern.
Ja, deswegen. Also jetzt pass auf. Also das Kreuz. Also der lange Stecken vom Kreuz ist quasi die Muring und die Ausleger rechts, links, wo quasi, ja, das wäre dann quasi die Steuerbord- und die Backbord-Heckleine.
Schöne Hypothese, aber ist Banane.
Ich fand's aber gut.
Wenn es nicht die Wahrheit ist, so ist es doch schön erdacht.
Ey, ich hätte das jetzt so verkaufen können, glaube ich, wenn ich es richtig überzeugt gemacht hätte. Ja, hätte man
dir gekauft.
Abgekauft. Ich glaube, viele unserer Zuhörer hatten den gleichen Gedanken. So,
ja,
sag ich jetzt einfach
mal. Mit.
Okay, es hat nichts damit zu tun.
Nee, es hat nichts damit zu tun. Ich habe mal überlegt, ob es was damit zu tun hat, dass du, also manche legen ja beim Rückwärtsanlegen, du brauchst da zwei Leinen zur Pier, also römisch-katholisch anlegen, Nummer für alle, ist es rückwärts in die Box reinziehen und alle liegen praktisch mit dem Heck zur Pier. Okay?
Genau.
Und machst du meistens, indem du vorne einen Anker runterlässt oder die Mooring eben raufholst, auf den Vorderklampen belegst und hinten zwei Heckleinen ausbringst. Manche machen die Heckleinen auch, was nicht unbedingt richtig ist, aber sie meinen, es ist die bessere Stabilität über Kreuz. Also ja. die Backbordleine rüber auf die Steuerbordseite an der Pier und die Steuerbordleine rüber auf die Backbordseite.
Ist
nicht gut.
Nee.
Aber trotzdem, ich habe überlegt, ob das Kreuz eben daher kommt.
Ach so.
Ist es alles nicht. Das ist viel, viel simpler. Und zwar hat die Nina da in ihrer Erklärung eigentlich schon das Richtige gesagt. Das ist ein regionaler Begriff. Römisch-katholisch wird angelegt in den Ländern, in denen die Religion römisch-katholisch ist, nämlich im Mittelmeer. Da gibt es ja kaum protestantische Staaten. Nein, es gibt keine protestantischen Staaten im Norden. Ja, das ist alles, also die nächsten, dem Mittelmeer nächsten Protestanten sind Calvinisten, ist Schweiz. Ist katholisch und das ist römisch-katholisch. Das ist aber witzig,
okay.
Weil im Mittelmeer diesen Begriff römisch-katholisch für das Überheckanlegen keine Nation benutzt. Ja, die Italiener, von denen ich es weiß, weil ich da oft segle, die sagen zum Ormeggiare alla Popa, also mit dem Heckanlegen. Die Italiener sagen aber andererseits, wieder benutzen die den Begriff für eine bestimmte Anlegeart, sagen die Ormeggiare all'inglese, auf englische Art anlegen. Und auf englische Art anlegen heißt schlichte seitwärts anlegen.
Okay.
Also wenn dir da einer zuruft in dem Italienischen Ormeggi all'inglese, heißt es einfach, fahr seitlich hin. Ja, und mach so seitlich fest. Also es wird immer so gedacht, wie eigentlich in Nationen irgendwie. Also eine Nation denkt über die andere, dass die das jetzt ja so ganz typischerweise macht. Und die wahrscheinlich hat sich das aus der außerhalb Mittelmeerwelt, also beispielsweise in Deutschland im Norden, so eingebürgert, dass das, was ja eher protestantische Länder waren, dass die sagten, ja, mit dem Heck, da legt man nur im Mittelmeer an, also so komische Sache in Ländern, wo halt, sie sind auch so komisch mit der Religion und sind da alle römisch-katholisch. Ja, römisch-katholisch anlegen.
Ist ja hart. Ja, also das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Aber die, wie gesagt, den Begriff römisch-katholisch anlegen gibt es weder im Italienischen noch im Spanischen. Im Kroatischen habe ich es noch nicht nachgeschlagen, im Griechischen glaube ich auch nichts. Das sind Orthodoxe, also kann man auch nicht sagen. Gerade in griechischen Häfen legst du ja oft römisch-katholisch an. Und das sind griechisch-orthodoxe, ja. Also insofern, eine Nation prägt den Begriff für die andere, wie der angelegt wird.
Again what learned, hätte ich jetzt mal gesagt, lieber
Machen Ahmed. Wir mal, wir müssen jetzt immer wieder uns selber prüfen, dass wir uns dann nicht verlabern und irgendwie immer wieder so ein kleines Zwischenfazit ziehen und sagen, unser Mythos heute heißt, Seglersprech, braucht es den da wirklich?
Also diesbezüglich, was jetzt römisch-katholisch betrifft, würde ich jetzt mal sagen, finde ich es offensichtlich sogar kontraproduktiv, weil der eine hat eine ganz andere Begrifflichkeit für diese Art des Manövers als der andere. Es wäre doch viel einfacher, wenn es einheitlich wäre. So.
Ja, aber es ist so, also unter gestandenen Mittelmeerseglern fällt der Begriff, ja, geh halt römisch-katholisch hin.
Nee, jeder Deutsche, jeder Deutschsprachige weiß es wahrscheinlich, ne?
Glaube ich, nee, Nina ist deutsch, ja, Freiburg.
Nein, aber man weiß, was damit gemeint ist. Man weiß, was damit gemeint ist.
Ich würde sagen, das ist so, das ist nicht so allgemein gut.
Okay.
Also, ja, fahr halt Heck voraus hin, ist genauso gut und kostet den gleichen Zeitaufwand.
Und ist eigentlich geschickter, weil es ist eindeutiger.
Eigentlich geschickter ist.
Das wollte ich damit sagen.
Genau, das andere ist halt, und da kommen wir immer dazu, Sprache ist auch manchmal ein Bollwerk. Also, dass man so, also seinen Slang benutzt, um zu zeigen, ich weiß da was nicht alle wissen. Ja, oder so. Also, mich hat es immer erstaunt in Irland, wenn du aus dem Flieger steigst, Entschuldigung für den Seitenaspekt, aber wenn du aus dem Flieger steigst und gehst durch den Flughafen in Dublin durch, dann steht da immer erst in Gälisch die Überschrift, ja, was der Zoll heißt. Und das sind ja immer 3 Meter lange Worte, wo unten halt dann Customs steht. Und die schreiben immer das gälische Wort oben drüber. Und wenn man so weiß, in Irland mit etlichen Millionen Einwohnern gibt es tatsächlich nur 80.000 Menschen, die tagtäglich Gälisch sprechen. Aber trotzdem steht dieses Gälisch immer an der ersten Stelle. Und der Whisky heißt nicht Whisky, sondern Ishka Baha, scharfes Wasser. Oder was weiß ich. Also das ist, oder Dublin is Bolja Oha Clear. Das steht auf den Verkehrszeichen. Die haben immer Gälisch zuerst, obwohl es nur 80.000 sind. Aber es ist tatsächlich so ein Bollwerk gegen diesen großen Nachbarn im Osten, der ihnen im Lauf ihrer Geschichte so viel Übles angetan hat, dass sie da immer vorsichtig sind und sagen, das ist unsere Identität, das ist unser Bollwerk gegen diese Übermacht des Englischen.
Klar, das ist die Sprache.
Und da ist auch so, wenn man dann manchmal Segler in sich untereinander sagt, ja, das ist römisch-katholisch, das ist als Stammtisch, Segler-Stammtisch deutsch. Ja, also wir sind schon die Harten, wir wissen es. Spielt auch immer eine Rolle. Anders ist es beim, kommen wir zum nächsten Begriff. Der Bullenstander.
Den wollte ich. Ich wollte genau dich das fragen.
Warst du in der Schule einer, der immer einen Arm hob und sagt, das wollte ich jetzt aber sagen?
Ja, war ich.
Oh, scheiß Streber.
Nee, Streber war ich nicht. Ich habe versucht, durch aktive Mitarbeit ein paar gute mündliche Noten zu erkantern.
Okay, taktisch kluger Einsatz von Charmattacken.
Ja, sowas in der Art war das. Okay. Also ich weiß tatsächlich ein bisschen was über einen Bullenstander, aber so gut wie nichts. Das hat nichts mit dem Bullen zu tun, das weiß ich. Ich weiß auch, dass es irgendwas... Ich bin mir nicht 100% sicher, aber es war irgendwas Niederländisches, es hat irgendwas aber ich, da hört es bei mir auf. Da weiß ich nicht mehr weiter.
Also neben der Religion kommt jetzt was anderes ins Spiel, nämlich die wirklich großen Seefahrtsnationen, zu denen ja Deutschland im Grunde genommen jetzt
nicht gehört.
Hamburg und die Hanse und so ein bisschen so richtig nie gehört hat. Mhm. Ja, wir haben nie in nennenswertem Ausmaß uns mit Kolonien rumschlagen müssen, wir hatten mal so kurze Phasen. Aber es ist doch anders mit den Niederländern, die heute nur immer über Kolonien verfügen, den Briten, also nicht über Kolonien, aber über ehemalige Kolonien. Und kurz, also so richtige Seglernationen wie die Niederländer haben dann natürlich aus dem Niederdeutschen das Wort Bullin oder Bülletalie heißt es im Niederländischen. Ja, die Bülletalie, die Bullin. Also die
was heißt das übersetzt?
Ja, Bullin ist ein bestimmter Knoten oder ist auch abgeleitet, entweder kommt es von der Bowline aus dem Englischen, der Talsteg ist ja die Bowline.
Ja.
Oder die Bullin ist zur Bowline verkommen, also die Bowline, der Talsteg entstand aus dem Begriff, dass es eine Leine ist, die vom Heck zum Bug nach vorn geht, auf der Pier und auch andersrum, Bowline. Also so wurde das erklärt. Und der Bullenstander kommt eben aus dem niederdeutschen Bullin. Ja, aus diesem Wort für die Schot oder den
Tampen
oder die Knoten.
Ja, aber könnt ihr ja mal zu Hause probieren, wenn ihr das nächste Mal Crew-Treffen habt. Fragt doch bitte mal einfach, wer weiß alles, was der Bullenstand oder woher dieses Wort kommt.
Ich hätte es nochmal nachschauen können, genau, aber da habe ich jetzt tatsächlich nur so kurz mal recherchiert, wie die Herkunft ist.
Cool.
Aber große Seefahrtsnationen, wie sieht es denn aus mit der Pütz? Da haben wir doch auch schon drüber gesprochen.
Ja, was meinst du mit große Seefahrtsnationen? Ja,
woher kommt das Wort Pütz?
Also woher? Putzen.
Ja, aber ein bisschen anders, als du denkst.
Pützen.
Nee, anders, als du denkst. Kommt vom niederländischen Putz.
Schon wieder.
Entlehnt über das mittelniederländische Putze, auf lateinisch Puteus, Grube, Brunnen. Sinnverwandte Wörter, Eimer. Also das ist jetzt lexikalische Definition. Also die
Pütz. Also kann ich sagen, dass die diese seemännischen Begriffe, über die wir jetzt gerade sprechen, sich in erster Linie aus der deutschen Sprache sich ergeben haben, sondern aus der Seefahrt. Also ich sag mal die Seefahrt, ob das jetzt holländisch, portugiesisch, spanisch, diese Kolonien, alles was jetzt auf der Seefahrt aus verschiedensten Ländern irgendwo bestimmte Begrifflichkeiten waren, dass die dann in der deutschen, wie hast du es genannt, nicht nautische Sprache, sondern Schiff, was hast du gesagt?
Der Seemannssprech.
Der Seemannssprech, dass der sich einfach ableitet aus den Seefahrernationen, aus der Sprache der Seefahrernationen, die an Deck bestimmte Begrifflichkeiten benutzt haben?
Es ist eine Richtung. Die Schwierigkeit ist, dass es sich aus verschiedenen Richtungen ableitet.
Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel das deswegen passiert ist, weil vielleicht... Ich sage jetzt mal, geh weit in die Vergangenheit zurück, Seefahrernationen und an Bord der Crew waren auch unter anderem Deutsche, die dann eben die Begrifflichkeiten übernommen haben, die dann in Deutschland vielleicht weitergeführt haben. Kann man sich das so vorstellen?
Sprache ist da sehr komplex. Also ich würde vorsichtig mal sagen, es ist eine Richtung, dass wir von großen Seefahrernationen Begriffe übernommen haben.
Ja.
Es ist aber tatsächlich komplexer. Mhm. Zum Beispiel, es gab eine vergessene Sprache im Mittelmeer. Das war die Sprache der Segler, also der Leute, die dort unterwegs waren im Spätmittelalter, frühe Neuzeit. Das ist die Lingua Franca. Aha. Und die galt im ganzen Mittelmeer in den Häfen. Und es war ein Gemisch aus Spanisch, Lateinisch, Italienisch, verschiedenste Sprachen, die man aber irgendwie so ungefähr in jedem Hafen verstand. Also es gab ja Englisch als die führende Weltsprache, existierte ja nicht und im Mittelmeer dreimal nicht. Da waren die Briten hin und wieder mal.
Ja.
Also es gab keine dominante Sprache, die im Mittelmeer vorherrschend war. Also mussten sich die irgendwo zwischen Gibraltar im Westen und Israel im Osten, die fuhren ja da dauernd auf dieser Linie hin und her und trieben Handel und irgendwie entwickelte sich diese Lingua Franca als eine Sprache, die von den Seefahrenden benutzt wurde und die eigentlich in jedem Hafen verstanden wurde.
Vielleicht ist davon ja vieles abgeleitet.
Und die sich genau und die sich wiederum aus verschiedenen Begriffen anderer Nationen irgendwelche Dinge rausgepickt haben, dass die einfach nicht lang diskutieren mussten, wenn es um das Wort Dirk ging.
Mhm.
Ja. Also eine Leine, die eben ein Fall oder ein nicht bewegliches Fall, ein Wand, das irgendwie nach hinten eben zum Baum runtergeht oder irgendeine spezielle Funktion hat. Und diese Lingua Franca, die ist natürlich ausgestorben heute, aber ich entdecke sie manchmal, weil ich irgendwo schon irgendwie ja auch nicht weiß, was im Kroatischen jetzt viermal den Tampen auf.
Also du sprichst mir gerade so ein bisschen aus der Seele. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass mir im Zuge des Yachtmaster Offshore, dass es mir auch wirklich zusätzlichen Stress bereitet hat oder es für mich eine zusätzliche Herausforderung war, die ganzen Begrifflichkeiten auch auf Englisch zu können. Mhm. Ich hätte es sehr begrüßt, wenn es Begrifflichkeiten oder wenn die Begrifflichkeiten einfach sprachenunabhängig gewesen wären oder länderübergreifend gewesen wären.
Es ist in jedem Land anders. Also ich bin immer froh, wenn ich es im Italienischen hinkriege, im Spanischen, da bin ich schon zu selten. In der Türkei bin ich vollkommen abgemeldet. Ja. Also da geht es dann aber auch auf Englisch.
Aber selbst irgendwie. Auch ich in der Türkei, also auch da, das sind einfach auch spezielle nautische Begriffe teilweise. Ich bin der türkischen Sprache mächtig, aber im Nautischen, wir haben bei uns im Büro in der Agentur ein dickes Buch, was alle nautischen Begriffe, die deutschen nautischen Begriffe alle erklärt. Ja, interessant, das jetzt mal aufschlagen zu können. Und auch gleich ins Englische übersetzt, weil wir teilweise die Begrifflichkeiten dem Vercharterer erklären müssen. Wenn der Kunde sagt, hier und dort war dies und jenes kaputt, ja, dann willst du wissen, was es auf Englisch heißt. Oder aber du willst überhaupt erstmal wissen, was dieser Begriff bedeutet, weil auch nicht alle bei uns im Büro sind da so bewandt in der Sprache der Segler.
Es kann helfen, aber so diese Namen sind schon immer sehr, also.
Ja, aber da steht auch sowas drin, Gepütz und so. Ja. Da steht zwar nicht drin, wo das Wort herkommt, aber.
Ist schon dabei. Eine Sache, die ich neu erwähnen will, ich habe mal ein Buch mit den Seenotrettern gemacht.
Ja.
Also ich bin ja Oberbayer, Geborener und war dann da in Norddeutschland unterwegs. Und wenn ich übers Meer schreibe, also Mittelmeer, dann schreibe ich ja immer nur übers Meer. Und dann habe ich, also dieser Zusammenarbeit verdanke ich die. Da habe ich Antke Rehms kennengelernt.
Ja, die kenne ich.
Die Pressesprecherin der Deutschen Seenotretter, der ich ja dank dir in Berlin wieder begegnet bin,
genau.
Die mir bei der Gelegenheit gesteckt hat, hallo Antke, dass sie unseren Podcast regelmäßig hört, was mich wahnsinnig freut. Und ich weiß noch, bei einem unserer ersten Gespräche oder als ich damals mein Manuskript gegeben habe mit den Interviews mit den Deutschen Seenotrettern zu dem Buch und den Unglücksfällen, hat die gesagt, ja, es stört sie schon sehr, weil dass ich da immer das Meer schreibe. Man sagt, dort in der Gegend, wo sie jetzt ist, in Bremen, das ist die See. Man sagt nicht das Meer. Und das ist eigentlich die dritte Richtung, aus der Worte im Segelbereich kommen oder dem Segelsprech. Also das erste ist ein bisschen die Religion. Das zweite ist der Blick der anderen Nationen. Das dritte sind die führenden Segelnationen. Und das dritte sind führende Segelregionen. Wir haben in Deutschland ja eigentlich nur eine Region, die über eine große Küste verfügt. Dort sind auch die großen Segelzeitschriften im Wesentlichen beheimatet. Auch die gern das Wort Bunkern hatte. Die ist in der Stadt, wo tatsächlich viel gebunkert wurde, in Hamburg.
Ja.
Und da ist der Blick dann natürlich ganz anders. Das ist ein identitätsstiftendes Element. Ja, man kennt es, weil in jeder Familie ist einer, wo im Zweiten Weltkrieg irgendjemand auf See umgekommen ist.
Mhm.
Ja, wo auch ein ganz anderes Bewusstsein mit diesem Element da ist. Und die liefern natürlich auch wieder viele Begriffe in Regionen wie Oberbayern, wo es einfach keinen Küstenbezug da gibt, ja, wo allenfalls so ein kleiner Seebezug da ist. Also trotzdem, liebe Antje, ich sage immer, ich schreibe immer nur in meine Bücher lieber übers Meer und weniger über.
Aber die See, das hört sich irgendwie ein bisschen nach Freddy Quinn auch an. Also da weißt schon, da.
Nee, es ist eigentlich eher so der Begriff, der dort an der Nordsee- und Ostseeküste eben, das ist die See.
Und der See ist halt um einiges kleiner.
Und der See ist sowieso die Schuhnummer auf die Kindergröße. Ja. Das ist sowieso unterhalb der.
Lustig, die See, der See.
Ja, genau. Ja, dann haben wir noch. Ich habe noch jemand getestet gestern und habe gesagt: Ja, wie verstehst du Warschau-Schwell? Was heißt denn das? Warschau-Schwell? Ja, keine Ahnung. Was heißt, Vicky, was heißt Warschau-Schwell?
Keine Idee.
Keine Idee. Das heißt nicht keine Idee.
Also hat nichts mit der Stadt zu tun, auf jeden Fall.
Also Warschau-Schwell wisst ihr ja natürlich klar. Alle. Das heißt, Achtung, da kommt jetzt eine Welle und festhalten. Das ist ein Begriff der Warnung, aber es kommt auch wieder von den deutschen Küsten. Es kommt aus dem Niederdeutschen, beziehungsweise dem Niederländischen, Warschuwen, also warnen jemanden. Und das Well ist auch Niederdeutsch oder kommt aus dem Niederdeutschen, die Schwellung oder irgendwie anschwellen oder irgendwas, was jetzt gerade anschwellt. Ja, also Warschau-Schwell.
Aber es ist viel aus Holland, sag mal. Viel Niederländisches, was wir uns da gepackt haben. Ja, es ist
diese deutsche Küste, die eben in unserer Sprache auch spricht. Und es ist eine führende Segelregion oder eine führende Seefahrtsregion innerhalb Deutschland. Also einerseits sind es wirklich die großen Segelnationen wie Briten, Niederländer. Portugiesen wurden ja als Seefahrtsnation irgendwie dann abgelöst von Briten und Niederländern, die einfach da sehr, sehr viel geliefert haben. Und dann eben sickerte das in den deutschen Sprachraum ein und hat sich eben da irgendwie dann sogar bei den Hobby- und Freizeitseglern wie uns beiden Nasen erhalten.
Uns beiden Nasen.
Ist ja durch. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück. Seglersprech. Also wir haben jetzt erklärt, woher kommen die Begriffe?
Ja.
Braucht es das denn wirklich?
Also ich sage jetzt mal, nö, solange es einen eindeutigen Begriff auch im Deutschen gibt. Bei solchen Sachen wie Steuerbord und Backbord ist es für mich, also braucht man es auf jeden Fall, weil links ist für den einen Backbord, für den anderen Steuerbord, je nachdem, ob er jetzt am Bug steht und gen Heck guckt oder am Heck steht und gen Bug guckt. Ich finde, das ist wichtig.
Schöne Erklärung, ja. Backbord und Steuerbord braucht man, weil eindeutig eine Seite gemeint ist.
Genau.
Und zwar nicht nur bezogen auf eine Seite betrachtet vom Schiff aus und nicht vom Betrachter aus.
Genau.
Wie immer der mit dem Rücken zur See oder zum Wind steht.
Ja, auch solche Sachen wie Lichten, also Anker lichten, da habe ich mal eine tolle Erfahrung gemacht bei einem meiner ersten Turns. Römisch-katholisch anlegen mit Anker und ich habe gesagt, also der Anker, der hing irgendwie nur einen halben Meter vom Ankerkasten da vorne, also vorne vom Bug und ich habe gesagt, Anker rein. Ja, und kurz bevor wir hinten am Heck waren, habe ich gesagt, ja, ziehen nochmal wegen an, sagt er, ja was denn, der Anker ist doch drin, sag ich, wie drin, also am Ende, ich muss dann lachen, weil Anker rein, ich hatte gemeint, er soll den Anker ins Wasser lassen und er hat gedacht, wenn ich Anker rein sag, soll ich den Anker reinholen ins Boot. Also es ist wichtig, an Bord eine klare Sprache zu haben, die unmissverständlich sein sollte. Ob das jetzt Warschau-Schwell unmissverständlicher ist als Achtung Welle, mag ich zu bezweifeln, genauso wie gib mir mal die Pütz. Wenn da ein Eimer ist, dann kann ich glaube ich auch sagen, gib mir mal den Eimer. Im Gegenteil, ich muss natürlich voraussetzen, dass meine Crew all diese Begrifflichkeiten auch zu deuten weiß und auch unmissverständlich versteht. Also ich bin der Meinung, es ist schön. Ich finde, es hat einen gewissen Flair auch, wenn man so eine Sprache anwenden kann, aber brauchen tut sie aus meiner Sicht nicht, es sei denn, sie ist eindeutig.
Ja, diese Eindeutigkeit, die würde ich jetzt, das ist schon ein guter Punkt, den du bringst. Das ist diese Eindeutigkeit. Also ich meine, Warschau-Schwell ist eine Situation, die sehr plötzlich auftritt und das ist eine Situation, die ja weniger einen Zustand beschreibt, sondern eine klare Handlungsanweisung ist. Das heißt zwar wortwörtlich übersetzt, Achtung, da kommt eine Welle, aber die Handlungsanweisung, die drinsteckt, ist ganz klar,
richtig,
schau, dass dich jetzt festhält.
Ja, das stimmt schon. Also solche Sachen, da gebe ich dir recht.
Das ist Warschau-Schwell, ist ein sehr präzises Kommando. Das legt eine Hand für den Mann jetzt. Ja. Mhm. Oder am besten beide Hände für den Mann, wie man auch wieder so seglerisch sagt. Und dieses Sprache ist ja immer Konvention. Es basiert auf freiwilligen Konventionen, dass wir beide jetzt wissen, okay, Warschau-Schwell heißt, halt dich fest. Ja, und das ist genau so, finde ich das super und präzise, und das alles andere, was ich brauchen könnte und in 47 Abwandlungen sagen könnte, würde genauso wie bei dem schönen Beispiel, das du gerade gebracht hast, wie Anker Lichten. Ja, was meint denn der jetzt? Ja, die Konvention fehlt da oft. Also er fahrt den Anker rein oder drück ihn rein. Ist,
du hast,
du sagst, lass fallen.
Ja, ja.
Okay, zack. Raus damit.
Und du rein hast dann wieder Licht. Also was du, wo du recht hast, ist natürlich, dass diese wie hast du es genannt? Nicht nautische Sprache, sondern Schiffs...
Segelsprech.
Segelsprech. Seglersprech.
Für die meisten
also ist es so ein komischer Seglersprech. Seglersprech ist allein schon deswegen eindeutig, weil er sich ja auf die auf das Geschehen an Bord reduziert. Ja, genau. Das heißt, wenn ich von einer Pütz spreche, spreche ich von dem Eimer auf dem Boot, der in der Wachskiste ist. Genau. Ja. Und das ist schon mal sehr eindeutig. Das heißt, vielleicht muss ich das doch revidieren, was ich gerade eben gesagt habe, weil auch das, was du mit Warschau Schwell gesagt hast, wir wissen alle, Achtung Welle, aber nicht Achtung Welle beim Surfen, Achtung Welle beim Schwimmen, oder, sondern es ist dieses Achtung Welle heißt in gleichem Maß auch halt dich fest, und die Dirk ist eben auch ein ganz bestimmtes ein ganz bestimmtes Fall, und der Bullenstander ist eben auch nicht ein am Baum befestigter Palsteg, der über eine Klampe rübergeführt wird, sondern du weißt sofort, was gemeint ist.
Funktional sehr präzise zu definierendes Teil wie der linke Hinterreifen an einem Auto.
Ja, ganz genau. Also das heißt also, ja auch, dass dieses Ziel an Bord, klare, kurze, prägnante Kommandos geben und aufnehmen zu können.
Die durch präzise Konventionen, genauso wie die Lingua Franca, in jedem Hafen.
Ganz genau.
Zu sprechen sind und wo eigentlich jeder das versteht, wenn er einmal schon an Bord war, dann musst du dem nimmer lange erklären, was Warschau Schwell heißt.
Genau. Okay? Also ich glaube auch, dass es in vielen Situationen nicht nötig wäre, aber um auf Nummer sicher zu gehen, ist die Pütz halt die Pütz, und damit weiß immer jeder, was gemeint ist, auch wenn du gerade nicht an Bord bist, sondern irgendwo anders, dann meinst du sicherlich nicht den Eimer in der Abstellkammer.
Und du hast demjenigen auch beigebracht, wo die Pütz daheim ist. Nämlich hinten in der linken Backskiste vor der Gasflasche, vor dem Gasflaschenschab oder irgend sowas. Ja?
Ja.
Hol doch mal, die Pütz ist irgendwo, da erklärst du nicht mehr, wo ist denn das Ding, sondern aha, Pütz, damit meint er
du das. Du weißt auch genau das.
Komische Gummiteil mit dem verrosteten Bügel oben drauf, das so lieblos immer da hinten rumliegt. Und das ist sehr, es hat sehr, sehr viel mit Konvention zu tun. Also wenn wir jetzt vor 10 Minuten ein Zwischenfazit gezogen hätten, hätte ich auch gesagt, ja Nina, du hast schon recht, eigentlich ist es eine komische Tümelei, ja, dieses Seglersprech, wo sich die eigentlich nur abgrenzen wollen und so die coolen Haiopais. Aber ich habe dann wirklich, als ich den Post gestern Abend vorbereitet habe und darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, nee, jetzt suche ich wirklich mal Begriffe raus, die wirklich genau so, die ich auch genau in dieser Präzision haben will an Bord und nicht, die auch für mich nicht ersetzbar sind. Also,
was hast du nochmal gesagt? Wuling?
Ja, die Wuling oder das Durcheinander. Also die Wuling bezeichnet ja eigentlich präzise so, schieß doch mal diese Wuling da auf. Also
genau.
Leinen, die verturnt sind, die unklar sind. Also das heißt ja nicht jetzt, du hast ein Verhau in deiner Koje, sondern das heißt, also diese Wuling da, das stört mich jetzt da vorne vom Ablegen. Da ist nur mal diese Leinen-Wuling.
Ich gebe dir ein Beispiel. Wir sind unter Deck und als Kipper sage ich, geht mal bitte hoch und macht mal das Durcheinander, bringt mal das Durcheinander in Ordnung. Dann weiß keiner, dass ich damit die Leinen meine, sondern das allgemeine Durcheinander an Deck das vielleicht.
Heißt, ich muss die Sonnenölflaschen.
Ganz genau. Wenn ich aber sage, kümmert euch mal um das Wuling da oben, dann Wuling gehen die
davon.
Genau, dann gehen die genau dahin und machen die Leinen, bringen die Leinen in Ordnung.
Es hat eine sehr wünschenswerte Präzision, die nur für den Einsteiger vielleicht befremdlich ist, oder den, der sich das erste Mal damit beschäftigt, der sagt, Wuling, was meint er jetzt? Ja, das ist ja komisch. Aber Wuling heißt schon die Leinen-Wuling. Oder irgendwo, du hast den Leinen falsch aufgeschlossen, aber was ist das für eine Wuling hier? So können wir das aber jetzt nicht irgendwie wegstauen. Ja, das ist Blödsinn.
Da bin ich frei, ein ganz pedantischer, ne? Also da bin ich da. Also ich freue mich, wenn wir zwei an Bord sind. Guck, jetzt freust du dich auch. Wenn du sagst, Mensch.
Prüfungsstress.
Ich setze mich da schon. Du steuerst, du bist Skipper. Ich mache die Wuling, bring die noch.
Also, ich habe mir dann spontan hingesetzt und habe gestern mal über so diese Begriffe nachgedacht, weil ich als erstes eigentlich schon sagte: Jawohl, nee, Seglersprech braucht es nicht, das geht ohne. Aber das stimmt eben nicht. Was machen wir denn mit der Dirk?
Ja gut, die Dirk ist für mich sowas wie, das ist einfach ein Begriff für einen Gegenstand.
Für einen technisch,
ja,
ein so präziser ein, technischer ja. Begriff für einen bestimmten Gegenstand. Und genau da wird es spannend. Und klar, die Dirk ist etwas, was man jetzt im normalen Leben nicht so anfasst, aber die Großschot, damit hantieren ja. wir ja dauernd rum. Ja.
Nee, das ist für mich, das ist ganz, ganz wichtig.
Also alles, wo so diese Einheitlichkeit wünschenswert ist, ja, zieh doch mal die Großschot an.
Genau.
Keine langen Diskussionen, zieh doch mal die blau-gelbe Leine an, sagt man dann irgendwie.
Ganz, das wollte ich gerade eben sagen. Ja. Und das ist nämlich die Hilfe für die, die jetzt nicht wissen, was es ist. Du brauchst ja auf dem Boot, das ist ja lebenswichtig. Ich meine, du hast deine Klemmen und wenn du die falsche aufmachst, dann kann das in die Hose gehen oder an der falschen ziehst, an der falschen Leine. Du musst schon ganz genau wissen, was du da vorne an genau. diesem sogenannten Klavier genau. da betätigst. Genau. Ne?
Also, oder wenn ich jetzt zu irgendjemand sage, ich brauche mal einen Benzel.
Ja,
das Wort immer irgendwie.
Den finde ich so klasse.
Benzel. Ja, Benzel sind für mich das Wichtigste an Bord.
Stimmt.
Also ich genauso. Ich könnte mich umhängen mit Benzeln, ja. weil ich so im Niedergang hängen immer irgendwo 10 Benzel in unterschiedlichen.
Ich mache dann immer Knoten, wenn ich den Luxus der Langeweile verspüre, dann liebe ich es, mit Benzeln rumzuspielen und ja, Knoten klar, zu machen.
Eine Affenfaust oder irgendwas.
Letztens habe ich einen Galgen gemacht. Das kam nicht so gut an. An beiden Seiten. Das war kurz vor der Prüfung.
Döspaddel. Ich glaube, kennst du Ashleys Buch der Knoten? Ja.
Du hast mir davon erzählt, ich bin fast rückwärts vom Hocker geflogen, als du gesagt hast, ich weiß nicht, wie viel?
3700.
Also ganz ehrlich, Leute, 3700 Knoten.
Das ist so ein Brikett. Ich habe es echt nicht. Auf dem Boot.
Wie kann man 3700? Wir haben mal eine ganz, ganz spannende noch. Folge, finde ich, gemacht. Also für all diejenigen, die Folge noch nicht gehört haben, da ging es doch irgendwie, ich kann ein Palstick, das reicht doch. Irgendwie sowas war das.
Ja.
Und da haben wir auch über dieses Buch gesprochen.
Genau.
Ja, also und ja gut, jeder Knoten hat seinen eigenen Namen und da sind wir wieder beim Punkt. Wenn du sagst, mach da mal einen Knoten rein, ist es womöglich der falsche. Wenn ich beim Segeln bin, dann möchte ich für ganz bestimmte spezifische Situationen auch spezifische Knoten angebracht haben, die ich entsprechend wieder losbekommen will, ob das jetzt dann der Fender ist, der an der Reling festgemacht wird, Weberlein, oder ob das jetzt dann zum Beispiel der Palsteg ist, der, wie wir alle wissen, in verschiedensten Situationen genutzt werden kann. Aber wenn ich als Skipper eine Anweisung geben möchte, wie irgendetwas irgendwo befestigt präzise, oder verknotet ja. wird, dann kann ich das
präzise.
Durch den präzisen Begriff eben machen.
Es ist ja vieles sehr präzise. Also auf meinem Schiff ich bin also eher ein unordentlicher Mensch. Also was mein Schreibtisch, ja, ich arbeite immer im Chaos. Ich brauche Chaos.
Thomas!
Also mein Schreibtisch ist immer möglichst 17 Dinge und ich habe da so Platz von ungefähr 7x8 cm, wo ich dann schreibe.
Du bist
also doch schon Chaos.
Echt? Das kannst du ja bei mir ganz anders.
Ja, klar. Und ich habe aber auf dem Boot habe ich eine ziemlich penible Ordnung, weil ich irgendwie sage, okay, das oberste, ich habe so 4 Schubs unten im Kartentisch, 4 so Ausziehschubladen.
Ja.
Also das erste ist so das Schlüsselschub, also da liegen die Schlüsselkarten drin und so Wohnungsschlüssel und Sonnenbrillen und alles, was man so ganz schnell mal braucht irgendwie, wenn man von Bord geht oder der Chip, um aus dem Tor zu kommen, das Cancello zu öffnen, also das Tor in Italien von der Marina. Und das zweite ist das Werkzeugschub, das schnelle Werkzeug von oben, also alles, was ich täglich brauche. Alle 12er Schraubenschlüssel, alle gängigen Größen, nur die gängigen Schlüsselzangen, alles, was man so ganz schnell, geh mal ins Werkzeugshop.
Finde ich super.
Sogar sowas. Meine Frau weiß irgendwie, geh ins Werkzeugshop, gib mir mal den Zangenschlüssel. Drittes Shop ist das Taschenlampenshop, Batterienshop, wo du auch schnell ran musst. Batterienwechsel.
Auch Shop? Ist Shop ja, auch nicht?
Shop, Niederdeutsch, ja. Kannst du natürlich sagen, Schublade.
Ja.
Und das vierte ist das Segelmacherwerkzeug aus alter Tradition vom ersten Schiff, was ich mit einem Freund zusammen hatte, der heute noch mit mir segelt. Das war immer das Segelmacherwerkzeug.
Okay.
Das kleine Werkzeug, also wo du alle Segel, Gummihandschuhe, Sikaflex, kleine Tuben, irgendwas für die schnellen Reparaturen.
Ja, das ist schon, ich finde also das wichtig.
Das ist
ja,
so diese, aber auch da ist wieder so der schnelle Zugriff, die schnelle
Einheit. Ich merke schon, das ist schon wieder Stoff für eine schöne Folge. Ordnung an Deck und Ordnung unter Deck.
Echt wahr.
Ja,
ja, genau. Aber trotzdem, Benzel, Trosse, ist auch klar, finde ich auch einen guten Begriff. Eine Trosse ist nicht irgendwas, sondern eine Trosse ist eine Ankertrosse, also irgendwie eine sehr, sehr schweres Tauwerk, wo du einen Anker dran schäkeln kannst.
Das mit dem Anker wusste ich gar nicht. Ist das so, sagt man, dass das Also als schwere, also eine Trosse, genauso hätte ich es jetzt auch bezeichnet, aber das ist mit dem Anker.
Also meistens wird es halt bei uns für
einen Anker,
benutzt. Ne? Wird. Stimmt, also wenn du so einen Reserveanker ausbringst oder irgendwas mal ist, dann hast du keine große Kette ja mit 100 Kilo irgendwo nur rumliegen zufällig, sondern du hast so zwei schwere Trossen drauf eben und die benutzt man dann. Ja, unser Lieblingsspielzeug, der Verklicker oben. Ja, was sagt denn der
Wieso Verklicker? Heißt das Ding Verklicker?
Ja, ich habe
Der verklickert mir, nicht, wo der Wind herkommt.
Ja, jetzt genau. Ich glaube, es ist schon so irgendwie so. In irgendeinem Niederdeutschen gibt es vielleicht auch irgendeinen Verklicker oder keine Ahnung.
Ich habe noch was. Der Treuer.
Der
Pullover, ne? Also dieser Segler-Pullover.
Mit dem Kragen und dem kleinen Zipper vorne.
Also wenn du weißt, du hast einen Treuer, dann weißt du, du hast einen Segler.
Ich habe meinen gerade ausgezogen, genau.
Ja, genau.
Ja. Also auch den gibt es ja auf Slip legen. Also keine unzüchtigen Gedanken dabei.
Ne?
Was man, wo man dran denken könnte. Es hat nichts mit dem Slip zu tun, sondern auf Slip heißt halt, es rutscht schnell runter oder ist schnell.
Ah, doch so wie der Slip.
Mit Ordnung.
Ich meine doch nur, bevor ich abends in die Haie gehe, dann runter mit dem Ding, Schlafanzug an und ab.
auf Legerwall. Auch klar. Also aber komischer Begriff.
Richtig, aber ja.
Wollte ich nochmal nachschauen, habe ich nicht. Aber trotzdem ist es bezeichnet ja immer eine Situation, die du, also wenn du sie erklären müsstest einem, würdest du jetzt mindestens drei Sätze brauchen.
Und so sagst
kommt
du.
Daher ja. Und auf Legerwall ist, aha, der Wind steht so, dass er mich da jetzt irgendwo, wenn ich nicht aufpasse, aufs Ufer drückt.
Genau. Der Wind drückt mich aufs Ufer,
Genau.
Legerwall.
Mhm.
Aber das könnte man sich ableiten. So, ich liege bald auf der Wall, der Wand.
Genau. Ja, genau. Aber
so ähnlich.
Schade, ich hätte es nur nachschauen sollen.
Ja, vielleicht können es ja die Zuhörer nachschauen. Ich bin mir übrigens, vielleicht kann man da so, kein kleines Quiz nicht, aber schickt uns doch mal so ein paar Worte, die wir jetzt hier nicht genannt haben und recherchiert doch mal, was die bedeuten. Ich glaube, da gibt es genug und ich kann mir vorstellen, da gibt es einige witzige auch.
Ja, und wenn ihr Begriffe habt, die wir eigentlich nur mal erklären sollen
oder
nur mal rumgrundeln sollen oder wo ihr euch schwer tut, also finde ich auch gut. Zum Beispiel Bilge möchte ich nicht missen. Also Bilge ist einfach ein sehr klar definiertes.
Ist auch auf Englisch die Bilge?
Bauteil. Umwabert von einem gewissen Ekelfaktor, weiß ich da.
Da sammelt sich alles.
Genau, alles trifft sich in der
Bilge. Jungs, wir treffen uns heute mal wieder in der Bilge. Genau.
Das ist irgendwie, also es ist eine wünschenswerte Kürze und eine absolute Präzision, wenn man bestimmte Begriffe einsetzt, weil sie einfach genau diesen einen Gegenstand oder dieses ist meistens in einem technischen Zusammenhang. Mhm.
Gibt es einen Begriff für das Klo auf der Toilette? Ich glaube nicht.
Gibt es bestimmt. Also wenn ich jetzt Klaus Aktoprak frage, irgendwie der Segel der Ostsee, und der weiß das bestimmt. Ich frage ihn mal.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt da drauf komme, aber es gibt ja, allein für das Wort Toilette gibt es ja so viele Begriffe. Locus, Klo, Toilette, WC, 00. Und auf dem Boot? Da gibt es bestimmt auch.
Na, es gab ja früher eigentlich keine Toiletten.
Daran habe ich auch gerade gedacht und vielleicht gibt es aus dem.
Ja nicht.
Das war gerade tatsächlich auch
also
mein Gedanke.
Wenn du mal in Hamburg bist, da liegt ja die Rigmer Rigmers im Hafen und das hat mich immer beeindruckt. Die haben vorne im Bug.
Bitte sag nicht, dass die.
Ein Räumchen, wo also so eine Art Ofenrohr nach draußen führt. Ja, also wenn du da den Hintern.
Vorne im Bug. Nicht hinten im Bug.
Wenn die segelt, ja, also die ist dermaßen zugig um den Hintern rumgegangen. Also
ist nicht dein
immer,
Ernst.
Ich fand das immer faszinierend, ja. Oder wenn du Master und Commander siehst, da gibt es eine Szene, weil wenn man sich auf diesen alten britischen Rahseglern, also 200 Menschen auf 27 Meter Schiffslänge. Ja, wie geht das?
Ach du lieber Himmel.
Tag und Nacht und ein Jahr. Ich glaube, die Surprise im Film, das Vorbild, hatte 27 Meter Schiffslänge. Wie geht das? Da war kein Platz für Toiletten. Und es gibt eine Szene in diesem wirklich genialen Segelfilm, den ich immer noch sehe,
sehr muss ich unbedingt wieder
liebe.
Mal gucken.
Da sitzt einer vorne in diesem Gräting,
also
wo es zum Fockmast vorgeht. Ja, da ist so ein hölzernes, ich habe mich immer gefragt, das ist so ein ganz lockeres Holzgestell, was da vorne sich ganz elegant vom Rumpf bis zum Fockbaum hinschwingt und da sitzen zwei, die haben die Hose herunter und gucken so nachdenken.
Nein.
Vorne im Bug runter. Es ist nur ein Sekundenbruchteil.
Ja, dann gibt es für diesen,
toll, weil das so
für diesen Balken doch bestimmt auch einen Begriff. Also vielleicht können wir ja mal recherchieren. Ja, der Donnerbalken?
Dann, der bayerische Hüttenwirt durch Donnerbalken, ja, sag genau.
Genau. Nee, aber wahrscheinlich gibt es da den.
Ja, das gibt es bestimmt. Aber es gab, also ich habe auch auf der, ich habe mir vor eineinhalb Jahren mal die Victory wieder angeguckt. Mhm. Da war ich als Schüler mal und die Briten erhalten das erst eher sehr gut, das Schiff. Und da war mit Toiletten auch nichts, weil die Kapitäne, da war nur der Nachttopf im Schwang. Also das wurde mobil erledigt, also mit mobiler Toilette. Und feste Toilettenräume, viel Anzeige.
Ach, wird alles auch überbewertet, nicht, ne?
Ja, wird überbewertet. Ja,
heute genau. Elektrische Toilette, ein Katamaran, vier Nasszellen.
Ja,
oho, jawohl. Hat sich alles ein bisschen geändert. Also an die Damenwelt auch da draußen, wir können da schon auch gesittet heutzutage zur See fahren,
ja,
Herr Kitzbauer.
Ja, naja, es ist
aber nicht
wie,
immer so.
Wie mir ein Yachtbauer mal gesagt hat, der Manfred Schöchel, also alles, was Sicherheit ist, das bauen wir für den Mann.
Ja.
Aber alles, was so Unterdeck ist, ja, von der Küchenzeile über den Salontisch, das machen wir so, wie die Frau es will. Und weil ich ihn mal gerüttelt habe und gesagt habe, also wieso habt ihr das eigentlich so gemacht? Ich habe 300 Liter Wasser auf meiner Lefje und wenn ich den Wasserhahn aufmache, dann kommt es so raus wieder heim. Ja, und dann grinste er mich an und sagte, ja, weil die Frau das entscheidet, ob ein Boot gekauft wird. Das muss so sein wie daheim, dann findet die Frau das gut. Und ich schaue dann meiner Frau immer vollkommen irritiert zu, wenn die abspült unterm laufenden Wasser an und also kurz davor hinzuspringen und zu sagen, du weißt, dass wir nur noch 100 Liter haben.
Ja, du weißt, was sonst wäre. Sonst würde es heißen, Thomas, bring doch mal den Wasser in Ordnung, da ist was kaputt, da kommt nichts.
Genau, es ist so unlimited resources. Ja,
lustig.
Also, ja, okay. Genau. Okay, aber ich glaube, ja, und von den Segelecken, Schothorn und Hals und was weiß ich, von so Segelbegriffen und die Nock und sowas. Also all diese technischen Begriffe, die lassen sich wirklich unter dem Begriff Technik.
Ja, Bug und Heck, auch diese ganz speziellen Dinge, Reling.
Den Aufschießer.
Der Aufschießer, die bestimmten Manöver, Beidrehen.
Also wenn wir jetzt unser Abschlussfazit.
Hast mich überzeugt,
oben, muss ich sagen. Seglersprech, braucht es das wirklich? Es gibt Dinge, da können wir drauf verzichten. Das Wort Bunkern gehört für mich dazu, weil ob ich jetzt sage, ja, wir müssen jetzt einkaufen gehen oder wir müssen jetzt irgendwie Vorräte bunkern, das brauche ich nicht. Ich weiß auch nicht, wenn wir wieder zurückgehen auf unseren Anfang, Links- oder Backbord braucht's.
Ja.
Wuling oder Durcheinander eigentlich nicht. Scheuern und Schamfielen ist, da würde ich jetzt auch sagen, das sind regionale Einflüsse des Schamfielen. Also das ist einfach ein Küstenbegriff. Also ob ich da sage, das scheuert jetzt durch oder Schamfielen sagt, das ist eine Thümelei, in die man sich da begibt. Pütz oder Eimer, haben wir gesagt, ist schon mit der Pütz ist ein klarer Ort, Aufenthaltsort eines bestimmten technischen Accessoires gemeint. Ja. Also die Pütz, die ist da hinten eben in der Backskiste.
Ich würde sogar, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, vor einer halben Stunde hätte ich gesagt, braucht es nicht. Jetzt sagst du, manche braucht es, manche nicht. Und ich bin jetzt sogar so weit nach diesem Gespräch, was wir haben, dass ich sage, es kommt auf die Situation an und selbst auch das Bunkern, wenn mich jetzt ein Crewmitglied fragt, wo ist denn eigentlich der Matthias? Und ich sage, der ist einkaufen, dann ist es nicht so klar, wie wenn ich sage, der ist bunkern.
Ich kriege da immer so leicht.
Ja, aber ich wollte damit nur sagen, dass ich, wenn ich diese Sprache gebrauche, dass ich eben etwas ganz Klares damit wiedergeben kann. Also ich mache etwas unmissverständlich, sagen wir es mal so. Es wird unmissverständlich. Es gibt Situationen, da ist es nicht nötig, weil da ist es ohnehin unmissverständlich. Wenn da jetzt ein Eimer liegt und ich sage Eimer, dann ist es egal, ob ich Pütze oder Eimer sage. Aber wenn es die Situation nicht klar hergibt, dann ist es, wenn beide am Heck stehen und gucken gen Bug und ich sage da vorne rechts, dann weiß der auch, was ich meine, dass es Steuerbord ist. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn man diese Begriffe kann und kennt, weil man dann in bestimmten Situationen sich unmissverständlich mitteilen kann.
Hm. Vor allem, ich würde sagen, vor allem bei den technischen Begriffen und wo es um präzise, entweder technische, klar definierbare Teile geht. Also haben wir ja jetzt die ganze Liste gesagt, von Verklicker bis da, bis Bullenstander. Oder um klare Befehle. Also ja. Hol dich die Großschot, mach einen Aufschießer, lass fallen.
Ja, ja. Ja,
also
ja.
Alles, was so, wo die klare Konvention des Augenblicks eingeführt werden muss und in Notsituationen auch klar sofort jeder wissen muss, was jetzt gemeint ist, ohne lange Erklärungen. Jawohl. Also ich würde schon sagen, bei Resümee, in die Luft geschossen, 70-80% aller Dinge sind notwendig. Und die Tümelei, die können wir uns wirklich wie ein Gamsbart an den Trachtenhut stecken. Die gibt es nämlich nicht nur in Oberbayern.
Das hast du jetzt aber schön gesagt.
Jawohl.
Du bist halt einfach ein Wortkünstler.
Nein, nein.
Doch, bist du.
Nee, ich denke immer eher, was haben wir jetzt wieder? Wir haben jetzt wieder 50 Minuten über ein paar Worte gequatscht. Ich denke immer, es gibt wenige Menschen, wo ich mich mit dir so rabarbern kann und mich eigentlich so verlieren kann. Also du bist der einzige Mann, mit dem ich das so endlos irgendwie machen kann.
Das freut mich aber es ist, geht mir ähnlich. Und wie, das war auch unser Standardspruch beim Yachtmaster, den habe ich losgelegt, again what learned. Haben dann immer alle gelacht und immer wieder irgendwas und alle haben geguckt und haben gesagt, oha. Und dann habe ich gesagt, Jungs, again what learned. Und so macht man das jetzt auch.
Das ist
und
es war allerschönstes Denglisch.
Nee, ja.
Deutsches Englisch.
Und das ist doch eigentlich eine gute Nachricht des Tages. Ja. Again what learned. Und zwar wir alle. Was diese Begrifflichkeiten betrifft.
Genau. Die gute Nachricht des Tages ist zwei Dinge. Bitte, 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 ihr schreibt uns wieder, was ihr über die Folge denkt, wo ihr sagt, das war gut und vor allem, was wir vergessen haben, was ihr noch gerne erklärt hättet, wo euch noch irgendwas über den Weg stolpert.
Und was ihr vielleicht wisst.
Was ihr vielleicht wisst.
Nicht angesprochen haben.
Wir sind begierig, von euch neue Mythen vorgeschlagen zu bekommen. Ihr merkt, ihr habt mittlerweile da draußen die viel, viel besseren Ideen als...
Das stimmt.
Wir beiden Nasen, also wir sind wirklich auf euch angewiesen, was ihr da im Moment anschleppt, weil das wirklich besser ist, was da irgendwie daherkommt.
Ja.
Und ich verweise nochmal auf meine Seminare, die ich jetzt mache. Im Moment habe ich ja angefangen, Online-Seminare zu geben. Die nächsten werden sein, das Wetter in Kroatien, Gewitter frühzeitig erkennen. Und ich mache noch ein Orca-Seminar Anfang Mai für alle, die interessiert sind und mal reinhören wollen. Informationen gibt es unten im Footer. Also da haben wir immer die Links drin stehen, wo das hingehört. Ich freue mich, wenn ihr da mit dabei seid. Und sonst genau mit.
Ja, wir haben noch, ich glaube, noch 3 Tage geht unser Angebot für unser Yachtcharter-Magazin. 25% Nachlass, wenn ihr wollt. Da ist auch der Link unten mit drin. Das heißt, das Magazin, da geht es um die Entwicklung, wie man als Segler besser werden kann, was man da noch so an Scheinen machen kann, welche Skipper-Trainingsmöglichkeiten es gibt. Wir haben das Land Kroatien, also wer das Land Griechenland gerne besegelt oder dort mal segeln will, der findet da extrem viele Informationen darüber und sonst noch so ein paar Stories. Ja, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen, Thomas.
So machen wir das.
Ich freue mich drauf.
Ihr seid wieder dabei. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.